Moi, c'est moi, Victor. C'est moi. Ok, good.
Das ich jetzt
I believe so it'll be.
einfach so, nicht Dinge jetzt führen
Ja.
nennen. Kannst du die Kamera ab? Das ist gut.
Wunderbar.
Ja.
Oh, dumm, Alter. Ich bin ganz nicht.
Ich habe mir Kabel vergessen.
Ich habe fast einen Döner geholt, weißt du das?
Ich
Ich habe Hunger.
Ich auch. Dann sind
Mach, 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 Bro.
wir so. Ich glaube, das wird. Oder willst du wieder im Sharing? Hä?
Check so. Sto.
Guck mal, sind meine Füße?
Ich komme nicht.
Meine Füße sind hinten. Wieso könnt ihr das nicht?
Bro,
Wieso
du.
kannst du das nicht?
Ich kann das, aber ich fühle mich dann nicht gut.
Muss ich mir so.
Ich bin sehr
Also,
professionell,
bitte
ne?
fang jetzt
Und
an.
im Moment mal.
Oh.
Entschuldigung, erwähne, was?
Ich kann entscheiden lassen, ob auf Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch die Frage nach.
Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch.
Alhamdulillah. Ich
Okay.
verbleibe. Der
Okay.
Kbir. Ich habe Hochdeutsch gesagt, du
Ich
weißt
weiß,
es.
es Hochdeutsch gesagt. Eigentlich müssen wir Hochdeutsch machen,
Nein, 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 nein. Nein! Das ist für ihn der Horror, ich weiß.
aber.
Wieso willst du Hochdeutsch, Alter?
Er hat eine starke deutsche Community.
Ich will nicht auf Hochdeutsch, Mann. Ich rede dann auf Schweizerdeutsch. Meinst du, das ist komisch?
Ja, das wäre komisch.
Ich
Irgendwie
hab keinen Bock, er wird gerade aufstehen. Ich kann nicht
Bitte,
entscheiden,
bitte,
ich mach
bitte,
nicht.
bitte. Ich muss denken.
Du bist extra auch da, damit du aus deiner Komfortzone nur mehr rauskommst.
Nein,
Das
nein,
tut mir
es
die Freude.
bei mir ist dann sonst alles wirklich einfach immer nur aus Komfortzone. Dann. Nein, ich muss sagen, es gibt schon Grenzen. Aber jetzt, das ist jetzt nicht in dem Sinn.
Ja, aber Schweizerdeutsch einfach so, ich rap.
Okay, Glück.
Dings.
Bisschen,
Assalamu
alaikum
Alaikum
wa
salam wa
rahmatullahi wa
rahmatullahi.
barakatuh.
Yusuf ist depressiv, weil wir uns entschieden haben, die Folge auf Hochdeutsch zu machen.
Gefällt mir gar nicht.
An all die deutschen Geschwister, ihr könnt euch lustig machen über unser Akzent, okay? Aber wir machen uns über euch lustig irgendwann, wenn ihr zum Gast hier
Absolut.
seid.
Ja,
Schweizer
natürlich.
Berndt.
Natürlich. Nein. Okay, ich
Oh
spreche
Mann.
wieder Hochdeutsch auf Schweizer Akzent.
So, neues Format. Wie heißt das neue Format, Moes?
Reflect upon an Ayah.
Allah!
So, und man sieht es auch schon, Moes sitzt auf dem
Thron.
Moderatorplatz sozusagen. Ja? Das heißt, er wird hauptsächlich in diesem Format zu sehen sein, inshallah.
Inshallah, möge Allah es segnen.
Amin, Amin, Amin. Wieso? Boah, ich kann kein Englisch, Mann.
Sehr kompliziertes Zeugs, ja, kann man nicht übersetzen. Nein,
Übersetzt
Spaß.
auf Deutsch?
Reflektier über eine Ehe. Also reflect R upon U N A Ehe. RUAA.
Maschallah,
sehr
wäre die
schön.
Abkürzung. Hat mich wirklich schon positiv überrascht, dass du mit so einem Namen hervorgekommen bist.
Warum?
Ja, es klingt sehr gut.
Warum
Einfach
denn?
spontan so,
Siehst du,
Maschallah, was
in
für
dem
ein
Schlund
cooler
noch
Name.
ein Rohdiamant.
Ja, absolut,
Inshallah.
ein Rohdiamant. Wir werden dich schon noch, wie soll ich sagen,
Feinschleifen.
feinschleifen. Genau.
So. Wir müssen aber natürlich den Brüdern, die eigentlich dieses Format ursprünglich gestartet haben, One Mic, One Eye aus Dortmund, Wake Up Oma heißen die. Ja, das ist inspiriert von ihnen, Alhamdulillah. Und ich habe mit dem Bruder Mohammed von Wake Up Oma schon gesagt, warum macht ihr keine Folgen mehr? Er sagt, nee, kein Bock. Ich so, gut, dann übernehmen wir. Er so, ja, habt viel Spaß damit. Das heißt, wir haben offiziell
Nein,
von ihnen
Subhanallah.
das Format übernommen und machen jetzt auf Dina Dunja weiter.
Subhanallah, das wusste ich gar nicht, dass sie aufgehört haben.
Ja, sie finden halt wenig Zeit dafür so.
Verständlich, ja. Kann ich
Und die
verstehen.
Motivation ist jetzt auch nicht immer da. Anders als bei uns jetzt, denke ich mal.
Ich bin hochmotiviert, auf Hochdeutsch zu sprechen, natürlich wieder, ja. Freut mich.
Genau. Und möge Allah wirklich alle Folgen, die wir drehen, ja, auf die Brüder zurückzuführen sein. Und dass sie auch an Lohn daran teilhaben.
Subhanallah, stimmt,
Allahumma,
ja.
Amin. Sehr, sehr
Ja.
wichtig. Punkt abgehakt. Genau, es werden viele Folgen kommen und einige Ayas, die man vielleicht, nicht vielleicht, die man schon kennt und sich dann denkt so, ach, habe ich schon tausendmal gehört, ja. Das möchte ich einmal erwähnen. Es geht nicht darum, dass man eine Ayah tausendmal gehört hat. Es geht darum, dass man sich gegenseitig immer wieder erinnert. Und das Wissen wiederholt, ermahnt, genau, gegenseitig, ja. Und das ist das Hauptziel hier drin, ja, dass wir uns gegenseitig anspornen und wieder reflektieren, nachsinnen über den Koran und gleichzeitig, dass ihr euch mit dem Koran beschäftigt, inshallah, absolut, und ja, nachsinnt nach dem Koran, ja.
Ja.
Wir müssen keine Sheikhs und keine, ja, wir müssen keine wissende Leute sein, also wirklich, das ist wichtig zu wissen. Wir geben keine Fatwa. Wir sind keine wissende Leute, die Urteile fällen, ja, wir sind keine Gelehrten. Aber das heißt mal lange nicht, dass wir jetzt nicht hier vor der Kamera sitzen können und dürfen und über den Koran nachsinnen.
Du hast schon ein Müssen, um die Leute hier motivieren, oder? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat anderen Leuten diesbezüglich auch vielleicht mehr Motivation gegeben, wie du gesagt hast.
Alhamdulillah.
Und ich denke, wer sonst außer uns würde jetzt so offen darüber sprechen und die Community dazu motivieren, aufrufen, über den Koran zu reflektieren, jetzt spezifisch im deutschsprachigen Raum. Deswegen sind wir ja auch auf Hochdeutsch am Sprechen. Ja, Alhamdulillah. Und ich denke, es ist noch sehr schön, dass du gesagt hast, Ayah, weil Vers und Ayah ist nicht unbedingt eins zu eins zu übersetzen.
Ja, die arabische Sprache ist schon...
Genau, weil das Wort Vers kennt man jetzt auch, Bibel und so zum Beispiel. Aber jetzt Ayah kann man sogar noch übersetzen mit Wunder, Zeichen. Und wegen dem wird jetzt Almir inshallah und auch Muaz immer Ayah benutzen. Ich hoffe dich auch.
Gut. Und es gibt noch einen Hadith, ja, wer den Koran lernt und lehrt. Ich weiß gar nicht mehr, wie
der. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Der Beste von euch ist derjenige, der.
Ja, genau.
Der Koran lehrt und lernt.
Genau. Auch ein Ansporn. Genau. Auch ein Ansporn für uns und für euch, dass ihr wirklich beginnt, mit dem Koran nachzuziehen. Ja.
Absolut.
Wir haben halt eine Folge auf Schweizerdeutsch gemacht, nur ich und der Bruder Youssef, über Mindset 2.0, wo wir sehr viel über das Gebet und den Koran sprechen. Ja.
Ja.
Wer es sich antun möchte von den deutschen Geschwistern, so kann er sich anhören, aber die Schweizer Geschwister unbedingt diese Folge anschauen.
Hm.
Falls die schon draußen ist, weiß ich gar nicht, wann die Folgen rauskommen. Aber egal. Genau, das habe ich auch erwähnt. Ja, das wären so meine Vorworte gewesen. Einmalig, inshallah. Und danach übernimmt immer Moaz. Und überleitend gehen wir zu Ayah 11, Sura 13, oder?
Ja, genau. Sura Ar-Ra'd, Sura Nummer 13, Vers 11.
Bismillah, welcher Ayah ist das? Sprich sie aus.
Es geht um den Part, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. Allah ändert ein Volk nicht, bis sie das ändern, was in ihrer Seele drin ist. Und ich denke, es ist sehr inspirierend, wenn man sich mit diesem Vers auseinandersetzt und wirklich merkt, dass es in der islamischen Zeit von Anfang an, seit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bis heute, immer wenn die Muslime sich nach den Versen sozusagen wie gewendet haben und die in Umsetzung gebracht haben, es auch wirklich immer so bewahrheitet hat. So. Genau, und deswegen, inshallah, alle reden wir heute darüber.
Ja, und der Vers passt einfach schön auch zur Einleitung, oder? Mit dem Koran nachsinnen und so weiter und so fort, weil wer sich nicht mit dem Koran beschäftigt und nicht praktiziert, seine Gebete einhält, der wird niemals in der Lage sein, das in sich selbst zu ändern. Dass Allah dann auch den Zustand des Volkes ändert, ja.
Ja.
Und aktuell in Gaza, die Geschwister haben es nicht leicht dort, ja. Aber wir vergessen halt sehr oft, dass wir gleichzeitig auch geprüft werden, okay. Wir sagen ja immer so, ja, was können wir tun und ihnen zu helfen, ja. Genau diese Eier, ja, ändert das in dir selbst, dann wird Allah auch den Zustand eines Volkes ändern.
Subhanallah. Sehr gute
Punkt. Allah Alam, ich kann da sehr vieles dazu sagen, aber ich möchte euch das Wort übergeben, wenn ich ehrlich bin.
Also ich hätte einfach dazu noch sagen wollen, zum Beispiel jetzt Ibn Kathir, oder das ist der Mufassir, neben auch noch Al-Tabari, der wirklich bekannt ist dafür, den Koran zu interpretieren. Und das ist auch diese zwei sind die meist benutzten Koran-Exegesen, oder? Und was er macht, sehr schön, er tut den Koran, einige Verse, mit anderen Verse vom Koran selbst interpretieren.
Ah, er lässt den Koran sozusagen den Koran selbst
erklären. Genau.
Okay.
Und aufgrund dessen wollte ich einfach sagen, dass jetzt wenn wir jetzt über eine Eier sprechen, dann wird es nicht nur explizit nur um diese Eier gehen, oder?
Es werden
sondern, viele genau, es werden sehr viele Sachen, dafür. Genau, weil der Koran ist ja schlussendlich ein Gesamtpaket, sage ich mal, oder? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch in Surat al-Baqarah zum Beispiel, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Wollt ihr etwa an einen Teil vom Buch glauben und einen Teil Kufr bringen, also Unglauben, nicht daran glauben. Und jetzt sehr schön zum Vers von Surat in Allah la yakum mughayyiran. Wie geht der Vers nochmal?
In Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi-anfusihim.
Genau, was wollte ich dazu sagen? Da ist mir ein Vers eingefallen, subhanallah, shaitan rajim. Genau, das afalayata dabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha, oder wollen sie denn nicht über den Koran reflektieren oder liegt oder hat es auf ihre Herzen, wie sagt man, Schlösser, im Sinne von ihr Herz ist verschlossen, oder? Und das ist so ein wichtiger Aspekt vom Koran, oder? Dass man wirklich über den Koran reflektiert. Und ich bin jetzt hier auch ein Gast, der gerne einfach die Informationen und all eure Tadabbur, eure Reflexion über den Vers würde hören, gerne hören und auch davon profitieren, oder?
Bruder, du sagst es, genau das ist genau der Hauptkern, ja, dieses Formates, ja.
Ja.
Wenn man die Folgen von den Brüdern bei Wake Up Umma anschaut, die haben sich genau einen Vers genommen, aber die Gespräche, die daraus entstanden sind, oder die Erkenntnisse, wie du sagst, auch weitsichtige Erkenntnisse oder andere Horizonte, die man plötzlich dann gesehen hat, die man genau, nicht gesehen hat, das war unglaublich schön, ja.
Subhanallah, stimmt.
Und das ist das Ziel hier, ja. Wirklich Nachsinn. Es geht nicht nur so, dieser eine Vers, wir bleiben hier auf diesem Vers. Nein.
Absolut.
Ich sage dazu, was ich zu diesem Vers denke, oder was ich damit verbinde, ganz wichtig. Was verbinde ich damit? Wie das Gebet ist eine Verbindung zu Allah. Dann gibt es, bei jedem Menschen ist das unterschiedlich. Da hat ein Vers, der prägt ihn jetzt gerade diese 2-3 Jahre in seinem Leben. Dann später wird er älter, prägt ihn ein anderer Vers.
Ja, absolut. Zum Beispiel Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat gesagt, wie lange hat er gebraucht für Surat al-Baqarah, um es auswendig lernen?
10 Jahre.
10 Jahre, oder? So. In dem Sinne auswendig lernen.
Verinnerlichen, oder?
Genau, es ging ums Verinnerlichen, oder? 10 Jahre für eine Sura, das ist Kapitel 2.
Wenn er schon 10 Jahre braucht.
Genau.
Wie viel bräuchten wir?
Absolut. Und das ist einfach also Zusatz, dass man wirklich mit einem Vers 1-2 Jahre wirklich davon geleitet wird, oder? Es kann sein, dass ein Vers sich inspiriert. Und dann wirklich so wie dich begleitet für mehrere Jahre. Und gleich wie beim Sayyidina Umar ibn Khattab.
Was ich mit dem Vers verbinde, ist ganz einfach, dass wenn ich nicht auf meine Pflichten gegenüber Allah schaue, ja, Haram, Halal, Gebet, Zakat, die Säulen des Islams, dass dadurch mein Umfeld mitleidet. Mhm. Ja? Wirklich einfaches Beispiel, das ist meine Erkenntnis. Ich bete nicht zum Beispiel, wir sollen mich davor bewahren, Amen. Ich bete zum Beispiel nicht. So, ein Bruder, Arbeitsstelle auch bei mir, betet. So, und die fragen mich, und ich bin unwissend, jetzt in dem Fall, der Bruder ist wissend, sagen wir es mal so. Und die fragen mich, warum ich nicht bete, oder? Und dann erkläre ich irgendeinen Quark. Einfach etwas, was nicht stimmt. Ja. Oder ich rede es einfach klein, sagen wir es so. Aus Unwissenheit rede ich das Gebet sehr klein. Im Sinne von so, das Gebet ist was von der Religion, sollte, müsste man tun, so, aber ja, das Herz ist auch wichtig, bla bla bla. So. Und der Bruder muss sich jetzt für mich rechtfertigen, weil er mit den gleichen Mitarbeitern zu tun hat. Oder mit der gleichen Umgebung. Und muss sich gleichzeitig für sich rechtfertigen, warum er beten muss und darf. Und gleichzeitig muss er den Schwachsinn, was ich noch zusätzlich rausgelabert habe, auch wenn ich, es genügt schon, dass ich nicht bete, das ist schon genug schlimm. Aber,
so neutralisieren.
Genau. Und okay, dann rede ich noch dazu.
Ja.
Das heißt, dann muss er noch mein Mist so ausbaden. Ja.
Ja.
Und das erschwert ihm dann noch mehr seine Tätigkeit.
Das heißt, man kann sagen, ein Individuum in der Gesellschaft kann schon seine Umgebung massiv beeinflussen.
Das verbinde ich so primär mit dem Vers. Mit dem, so jetzt als konkretes Beispiel.
Kann ich sehr gut verstehen, ja. Mal schauen.
Und das sieht man dann auch, dass das wirklich so weit bis nach Gaza geht, ja, wenn man das jetzt so überspitzen möchte.
Absolut, wir haben ja mal erwähnt gehabt in einer Folge, oder das mit das Problem bezüglich Gaza, oder wenn die Muslime wirklich in der Moscheen zu den Fajr-Zeiten, zu den Fajr-Gebeten, in der gleichen Zahl vorhanden wären, wie wenn sie in der Jumu'ah-Gebet oder im Freitagspredigt vorhanden sind, dann wäre Gaza kein Thema mehr heute, oder? Weil die ganze Umma, die Gemeinschaft, wäre dann bereits ein Mindset, kann man so sagen. Inna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, oder? Und du siehst Verbindung schon zwischen Qaum, also ein Volk, und sich selbst. Und wenn jeder wirklich mit sich selbst beschäftigen würde, dann wäre ja schlussendlich das Volk, das sich ja aus jedem einzelnen Individuum ja aufbaut, aufgebaut. Also wäre es ja schon einigermaßen irgendwie präsent. Einheitlich präsent. Ja.
Es gibt, es gibt auch ein Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er darüber spricht, dass eines Tages die Lage der Umma sehr schlecht sein wird. Er erzählt, dass die Muslime wie, man kann sich vorstellen, wie auf einer Platte sein werden und dass sich alle um die Muslime, die Feinde der Muslime, sich bedienen werden an den Muslimen. Und was zeigt uns das Beispiel? Wir sind wie die Speise auf einer Platte. Wir können uns nicht wehren, wir können uns nicht bewegen, wir sind harmlos. Und am Schluss sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass also die Sahab haben ihn gefragt, ja Rasulullah, ist es, weil sie wenige sein werden? Er hat gesagt, nein, sie werden sogar viele sein.
Oh,
aber schwach, wieso sind wir schwach dann? Weil wir das irdische Leben lieben und den Tod hassen werden. Wir werden es hassen, dass wir eines Tages zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Allah und das zeigt hier, dass wenn einzelne Personen, Wesen, Menschen, selbst immer mehr und mehr von der Religion wegkommen, können sie das ganze Kollektiv beeinflussen. Allah indem das jetzt, wir sehen die Lage der Muslime heutzutage. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir jetzt allgemein hier sind. Wir wollen die Muslime dazu bewegen, dass sie sich selbst verändern, dass sie selbst die Motivation kriegen, dass sie, okay, ich kann was beitragen, ich kann mich ändern, ich kann Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen, ich kann meine Gebete durchführen, ich kann meinem Umfeld helfen. Und wenn wir das tun, wird Allah subhanahu wa ta'ala unsere Situation verändern, wie der Bruder Yusuf vorher gesagt hat. Wie viele sind beim Fajr in der Moschee? Nicht mal ein Saf, nicht mal eine Reihe.
Ja.
Bei Jum'a, wenn wir wissen, es geht um Gaza, es geht um das, alle versammeln sich.
Ja.
Sie denken, okay, jetzt müssen wir als Umma dastehen. Sehr schön. Aber was hat Priorität? Die Gebete sonst immer zu verrichten, um das als ein Habit zu haben, als eine Gewohnheit.
Mhm.
Weil wir Muslime haben einen großen Mangel, und zwar wir, viele unter uns, die praktizieren, denken, ist sehr schön, wenn man sehr viele Taten macht, so viele wie möglich, aber sie vergessen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt,
die liebsten Taten zu Allah sind.
Sind die immer wieder sich wiederholenden. Auch wenn sie klein sind. Wir müssen uns einfach fokussieren, dass wir Taten heranbringen, auch wenn sie mal klein sind, die aufrichtig kommen für Allah subhanahu wa ta'ala, aber immer wieder kommen, also immer wieder da sind.
Regelmäßig, ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheide, okay, jeden Tag ich bete Fajr in der Moschee. Oder zweimal.
Allah, was für ein Ziel, das wäre gewaltig.
Und wenn wir das machen, wir sehen selbst, wie unser Leben an Baraka gewinnt.
Ja, ja, natürlich.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass zum Beispiel, wenn wir wüssten, was für eine Belohnung steckt im Fajr und Isha-Gebet.
Ja, das tut mir weh, Mann, dass ich das nicht. Ja.
Würden wir sogar dorthin kriechen, wenn wir müssten. Weil wir müssen wissen, okay, Allah subhanahu wa ta'ala hat unsere Gebete vervielfacht. Ein Gebet zählt wie 10 Gebete, wenn nicht noch mehr. Und das heißt, die 5 Gebete, die wir einfach an einem Tag machen, zählen so wie 50.
Ist aber noch wichtig zu erwähnen hier, einfach weil wir so viel über das Gebet gesprochen haben, im Fajr in der Moschee, oder? Wir sagen nicht, das ist wajib oder so, du musst in der Moschee
leben. Wir sind keine
Wir sprechen aber der Mindset dahinter, oder? Stell dir vor, einer, der setzt sich zum Ziel, dass er wirklich regelmäßig immer am Morgen für Allah oder aufsteht, extra aus seiner schönen Nacht, aus seinem Bett rausgeht, also zum in der Moschee
Fajr-Bett. Stehen 5 vor 6 Uhr morgens auf, kontinuierlich für ihr
Hund. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Subhanallah, gerade das Gleiche ist mir auch eingefallen. Ja. Für ihren Hund. Die sind
noch träge aufzustehen, generell auf
für Fajr. Wow, stimmt, ja. Aber das auf jeden Fall, ich würde sogar sagen, es wäre gut, wenn auch überhaupt, weil das ist auch ein Problem heutzutage, Fajr-Gebet zu verrichten in seiner Zeit. Nicht erst am nach Sonnenaufgang. Ja, natürlich, aber die meisten Gebete sind ein, ich sage mal so, die meisten Muslime, die praktizieren, inshallah. Okay. Und die Gebete in ihre Zeiten beten, werden kein Problem haben mit Asr, wie bei Fajr. Oder Maghrib, wie bei Fajr, oder? Fajr ist da viel schwieriger, weil du musst aufstehen und es explizit in einem bestimmten Zeitfenster verrichten, oder da, in dem du
am meisten nicht mehr wach sind.
Genau, wo man normalerweise schläft. Also jetzt momentan ist Churuk um 8 Uhr. Das heißt, bis 8 Uhr, ab 6 Uhr bis 8 Uhr musst du aufgestanden sein, wenn du nicht einer bist, der normalerweise um diese Uhrzeit aufwacht und das Fajr-Gebet verrichtet haben, oder? Und ich sage mal so, auch im Sommer ist es noch schlimmer. Dann schlimmer, also noch schwieriger. Ich glaube, Fajr ist dann dort um 3 Uhr, 4 Uhr. Dann bist du nicht wach. Dann ist jeder am Schlafen. Also wirklich, niemand hat so einen Rhythmus. Außer die Top Gs von mir aus, kannst du sagen. Ja, also eben, das ist so, wenn du so denkst, oder der Mindset folgt ja aus die Motivation, die dahinter steckt, dann mit einer Tat, es prägt dein Mindset. Das heißt, es ist nicht so, dass Fajr-Gebet einfach eine Tat ist, sondern vielmehr wirst du damit ein Mindset etablieren, das dich stark motivieren wird und deine Persönlichkeit prägen wird, oder? Und daraus baut sich dann wirklich so ein ganzes Kollektiv auf. Ja, wie man es gesagt hat, ja, eine Einheit, oder? Wo wirklich präsent ist und inshallah so wie es erlaubt uns wirklich zu verändern, oder? Als Volk. Ja,
ja, jetzt für die Geschwister, die zum Beispiel noch nicht beten oder unregelmäßig, Step by Step, tastet euch nahe heran, ja. Also wenn du noch nie gebetet hast, dann einmal die Woche ein Gebet kontinuierlich, dann steigerst du dich mit der Zeit, zweimal die Woche ein Gebet und so weiter und so fort. Ja.
Ich und Mais hatten ja mal, wir hatten mal ein Treffen in Taco French Taco Laden, weißt du noch? Und da ging es ja ums Gebet. Was war so das Problem, warum sie nicht beteten, weißt du noch?
Sie dachten ja, also die eine Person meinte so, ich bete, wenn ich kann. Ich denke, es ist wichtig und so weiter, ich brauche das. Die andere Person meinte vielmehr, ja, Bruder, weißt du, heute in dieser Gesellschaft, wo wir sind, ich schaffe meine ein, zwei Gebete, den Rest, ich muss arbeiten gehen.
Arbeiten, ne?
Hier und
nicht da. Irgendwie als Kritik, aber warum denkst du, was haben wir dann gesagt?
Er hat nicht die Prio erkannt.
Allahu Akbar, genau.
Er hat nicht erkannt, für wen er das Gebet macht.
Ja.
Für was das Gebet hier ist, wie wichtig es ist. Und er wusste auch nicht, dass das Erste, wonach wir befragt werden.
Ist das Gebet.
Also Wissen ist da wirklich wichtig. Und mit Wissen natürlich Koran, oder? Wieder die Verbindung zum Beispiel. Das heißt, jetzt in der Arbeitsumgebung, viele bringen ja diesen Argument und sagen, dieses Argument, so Genitiv, was auch immer. auf jeden Fall, das Argument ist ein bisschen, ich sage mal, fragwürdig, weil ich kenne erstmal sehr viele Freunde, die arbeiten natürlich, weil jeder Mensch arbeitet und die können ihre Gebete verrichten. Das heißt, erstens ist das nicht wirklich eine Entschuldigung, sage ich mal. Und zweitens, die meisten machen es sich gar nicht, sie haben eine Hürde überhaupt mit dem Arbeitgeber den Kontakt aufzusuchen und ihn zu fragen, kann ich irgendwie für 5 Minuten, 10 Minuten irgendwo...
Probieren es nicht.
Genau, sie schämen sich für ihre...
Ja, genau das ist es ja. Der Punkt ist meistens, zum einen, wieso man es nicht macht, weil man nicht weiß, wie wichtig es ist, die Prio ist nicht da. Allah. Und zweitens, auch wenn man weiß, viele fangen an zu praktizieren, sie lieben die Religion sehr, sie lieben das Beten, aber wenn es dann dazu kommt, ich muss aus meiner Komfortzone raus, ich muss jetzt während der Arbeit beten, schämen sie sich. Und wieso schämt man sich? Weil man nicht seine Identität kennt.
Wow, sehr guter nicht, Punkt. Gleichzeitig, ja.
Also drei.
Cringe.
Beste Cringe.
Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem Islam geehrt hat. Und wer die Ehre bei etwas anderem sucht, als beim Islam, bis Ende.
Der wird erniedrigt.
Der wird erniedrigt, genau, wow, der wird erniedrigt.
Ja. Absolut.
Und das Problem ist, wir erkennen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich mit dem am meisten geehrt hat, indem er uns zum Muslime gemacht hat.
Weißt du noch, wo er das gesagt hat?
Nein.
Ich denke, er war unterwegs oder mit einem Sahabi, einem Gefährten zu einem Herrscher. Und er sagte, der Gefährte, wo mit Umar ibn Khattab unterwegs war, fragte ihn, ja, warum hast du so Kleider an, oder? Du triffst dich jetzt mit einem Herrscher und deine Kleidung ist so schäbig.
Ja,
und dann sagt er, weil ich Allah hat uns mit dem Islam geehrt und wenn wir irgendwo anders die Ehre suchen, dann wird er uns erniedrigen.
Oh,
und ja, ich kann da nichts mehr dazu sagen. Genau. Sind, also,
ja. Wenn wir zum Punkt kommen, Identität, wenn wir lernen, was eigentlich alles Islam zu dieser ganzen Gesellschaft beigetragen hat, nicht nur für uns Muslime und nicht nur die Zeit der Gefährten, sondern auch danach, dass all diese Fortschritte, die wir eigentlich hier gesellschaftlich haben im Westen und auch weltweit, eigentlich alles dank Allah subhanahu wa ta'ala ist und dank seiner Religion
absolut
so viel entstanden ist. Das sind die verschiedensten Wissenschaften, die aufgebaut worden sind.
Allahu Akbar, wo war das? Wann war die Blütezeit?
In Al-Andalus.
Allah,
genau. In Al-Andalus, und wenn ich mich täusche, ist auch früher.
Und Osmanisches Reich.
Osmanisches Reich, genau. Auch, ja.
Sehr bekannt dafür, oder? Vor allem Medizin, Technologie, zum Beispiel Khwarizmi, oder? Das ist derjenige, der wirklich den Algorithmus entwickelt hat.
Krass.
Und okay. Etwas, was ich am gewaltigsten finde, subhanallah, also ein Optiker, Hassan ibn al-Haytham, oder sagt man, ist so wie der Pionier der modernen Wissenschaft. Und als er den Vers in Surat al-Ghashiyya, wenn ich mich nicht irre, gelesen hat, wo es steht, أَفَلَا يَنْدُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Oder und der Vers sagt, haben sie denn nicht geschaut, wie die Kamele erschaffen wurden, oder? Und jetzt, bevor ich zum Punkt gehe, wie ist ein Kamel erschaffen worden? Subhanallah, wenn du ihn siehst, er ist wirklich für die Wüste gebaut. Du kannst sehen, er kann Kaktus essen, der komplett mit Stacheln ist, einfach weil sein Mund irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gebaut ist, dass er das irgendwie noch verdauen kann, obwohl es stachelig ist. Er kann Wasser speichern für eine Woche oder noch länger. Und subhanallah, seine Augen haben gewaltige Wimpern, die ihn gegen das Wüstenwind bewahrt, oder?
Ich liebe dieses Sura. Ja, ich habe mich schon gefragt, wie das so gemeint ist.
Ja, also im Sinne von...
Also dieser Vers jetzt.
Ja, eine Art von fast schon Design soll man darin sehen, oder?
Als ich in Ägypten war tatsächlich, ich habe die Kamele echt als schöne Tiere empfunden. Habe ich auch jetzt zuletzt zu meinen Arbeitskollegen gesagt, ich habe über Pferde gesprochen, wie auch immer, da habe ich gesagt so, aber Kamele sind noch schöner, finde ich.
Ja, ja.
Sehr niedlich, aber auch gefährlich.
Absolut.
Bei der letzten Reise habe ich eine Person getroffen, die selbst Kamele hat. Also sie hat einen Stall, in dem er hat Kamele dort und er kennt sich sehr gut aus mit Kamelen. Und er hat mir eine Information gegeben, die geht mir nicht aus dem Kopf. Immer wenn ich an Kamele denken muss, fällt es mir direkt ein. Er hat mir gesagt, ein Kamel, wenn du dem Kamel etwas mal antust, das schlecht ist, er wird dir dein Gesicht sehr gut merken.
Okay,
er merkt dein Gesicht sehr, sehr gut. Und wenn du nach Jahren er dich wieder mal sieht, er wird auf dich losgehen. Das ist mir sein Fakt. Die Kamele, subhanallah, die haben einige Eigenschaften. Ich denke, subhanallah. Und das finde ich so schön, allgemein in der Schöpfung Allahs.
Immer irgendwo Wunder.
Subhanallah, immer wieder findest du Wesen unter uns, die einfach eine Eigenschaft haben, irgendwas an sich haben, wo du merkst, es kann nicht zufällig gewesen sein, dass er das hat und all die anderen nicht. Er hat genau das bekommen, damit er funktionieren kann.
Absolut. Und ich wollte noch weiter erwähnen, warum. Also alles okay. Der Vers sagte explizit, أَفَلَا يَنْدُرُونَ. Und jetzt, يَنْدُرُونَ heißt schauen, beobachten. Wissenschaft baut grundsätzlich auf Beobachtung auf. Das ist Wissenschaft. Also Empirie, oder sagt man auch, oder? Und daraus hat dann Hassan ibn al-Haytham wirklich abgeleitet und angefangen, und er ist Optiker, noch lustiger, oder er beobachtet, versucht dann, Gesetze in der Natur zu beobachten und dadurch wirklich so wie den Ansatz, und die Basis für die moderne Wissenschaft gegründet, woraus wir dann jetzt heute alles Mögliche beobachten können, sei es jetzt im Universum, sei es im tiefsten der Zelle. Alles basiert eigentlich und gründet auf, was er errichtet hat. Ist übrigens auch, wenn ich mich nicht irre, mal im BBC erwähnt worden, dass er einer der Pioniere ist, oder der Pionier der modernen Wissenschaft. Und wie man sieht, aus dem Koran, oder es ist aus dem Koran, hat er es abgeleitet. Das heißt, der Koran ist zeitgemäß, es ist auch eigentlich hier zum Aufbauen, zum uns helfen, wirklich die Welt irgendwie verstehen, schlussendlich auch für uns selbst, dass wir uns Wissen erlangen, inshallah, und Allahs Wunder erkennen. Davon wolltest du etwas sagen, oder?
Also wir kommen von der Identität.
Ja, genau.
Wichtig ist, seine Geschichte zu lernen. Sehr, sehr wichtig.
Hm.
Die Geschichte macht eigentlich auch die Zukunft aus, wenn man weiß, was da passiert ist.
Allah,
damit wir Muslime wissen, wohin wir gehen können, sollten, müssen wir wissen, was unsere Vorfahren gemacht haben, damit wir hier sind. Wir müssen wissen, wieso bin ich jetzt in der Schweiz hier. Mhm. Einfach, es fängt dabei an, wieso sind so viele Muslime jetzt in der Schweiz oder im Westen. Wir erkennen, dass unsere Eltern zum Beispiel fliehen mussten bei den meisten und gezwungenermaßen nicht mehr in ihrem Land leben konnten. Einige nicht ihre Religion ausüben konnten, andere allgemein gezwungen wurden durch die Kolonialisierung. So. Und desto mehr man sich beschäftigt und merkt, wie immer die Religion Allahs bekämpft wurde, desto mehr wird man erkennen, was man hier zu tun hat, was die Aufgabe eines Muslims hier ist.
Absolut. Und noch zur Stützung ein Vers wieder aus dem Koran, wo das eigentlich wirklich auch wiedergibt. Afala yasiru fil ard, afalam yasiru fil ard, irgendwie so, fayanduru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, sind sie denn nicht umhergereist, erstmal umherreisen, so wichtig, sodass sie sehen, was das Ende war, derjenigen, die vor ihnen waren, oder? Also du siehst, so, der Koran verbindet alles wieder, und ich bin kein Hafiz oder so, also jeder kann irgendwie den Koran lesen, wir sind nicht irgendwie komplett Genies hier. Man muss sich einfach ein bisschen beschäftigen und Allah subhanahu wa ta'ala wird, inshallah, wenn man aufrichtig ist, möge uns Ikhlas geben, ja. Die Herzen öffnen und uns wirklich verstehen lassen, was seine Ayat aussagen, oder seine Wunder und Zeichen. Schlussendlich sagt er, es sind Ayat, das sind Wunder, sind Zeichen, nicht nur einfach Verse, nicht ein Text.
Man merkt schon.
Ja.
Man merkt schon, durch eine Ayat zu Beginn, ja, dass Allah den Zustand eines Volkes nicht ändert, er wird das in selbst ändern. Wie wir bis jetzt hier so viele Aspekte hinzugefügt haben oder
ja.
Erkenntnisse dazugewonnen haben. Alleine nur schon, dass wir über Kamele gesprochen haben. Oder was,
Kamele, ja. Alles mögliche.
Also, jemand schaut sich diese Folge an und macht schon zu Beginn oder zur Hälfte so einen Cut, weil er keine Lust hat. Aber hat verpasst jetzt so viele schöne Fakten, ja, über Kamele, aber auch andere Sachen. Spanner.
Ja.
Würde keiner denken. Ja, Allah Mubarak, habt ihr sonst noch was dazu zu sagen?
Für mich ist
also diese Folge ist wirklich sinnbildlich, auch ein gutes Beispiel dafür, wie man jetzt genau wie mit einer Eier plötzlich auch über viele andere Eier reflektiert und da Verknüpfungen, wie du es gemacht hast, sehr schön, ja, Anekdoten, Verknüpfungen macht, ja, Spanner.
Mhm.
Also sehr, sehr, ja, ich liebe diese Folge
jetzt. Mega, lass segnen. Ich habe alles gesagt, so. Was willst du
sonst noch? Vieles noch sagen, ja.
Ich will doch.
Wir beginnen mit dir das Schlusswort. Sag noch, was du sagen möchtest. Geehrter, geliebter Bruder Moaz, wie spricht man den Namen eigentlich richtig aus? Weil ich spreche es immer falsch aus.
Das weiß ist ich. Moaz, ja.
Er hat mir jetzt was anderes gesagt.
Sag mir nicht Moaz oder so.
Das müssen wir jetzt klären. Wie spricht man Moaz aus?
Ja, sag.
So arabisch herkömmlich eigentlich von Moaz ibn Jabal, Moaz mit Dal.
Ah.
In Ägypten Dialekt Moaz und dann hier in der Schweiz Moaz.
Okay, Moaz, von was suchst du denn Zuflucht? Oder nein, von was wurde Moaz ist eigentlich derjenige, der Zuflucht gesucht wurde. Wie kann man es
auf zu interpretieren? Ich weiß bis jetzt nicht.
Oder ist der Aed oder Moaz?
Kein Plan, was jetzt labert.
Aber ist der Aed, Autobilanschaft, ist der Aed Moaz?
Ist der gleiche Wortstamm. Von Aizze.
Oder, ja, das wäre Moaz vielleicht. Moaz kann nicht vom gleichen Wortstamm stammen. Denkst du?
Nein.
Musst du wissen, dein Name.
Hauptsache, der Sahabi, der ist genug Inspiration. Beschäftigt euch mit.
Moaz ibn Jabal, wer war Moaz ibn
Jabal? Ich nenne ihn Moaz. Moaz.
Ja, Moaz ist
Moaz ibn Jabal,
kurz gefasst.
Es gibt eine Folge dazu, wer das Ganze sehen will, bei Sheikh Omar Suleiman. Wo er.
Yaqin-Institut, ne?
Richtig, wo er allgemein über ihn redet, von Anfang bis zum Schluss, was er gemacht hat, was seine Aufgaben waren, was waren seine Fähigkeiten. Aber ganz kurz zusammengefasst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in ihm erkannt, dass er spezielle Fähigkeiten hat. Also Er war gut aussehend, jung, groß, sehr inspirierend für sein Umfeld. Er hat Dawa gemacht, vor allem mit den Jugendlichen. Er konnte den Jugendlichen sehr, sehr inspirieren, subhanallah. Und man sieht so, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn sehr gesegnet hat, so dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam später ihn beauftragt hat, zum Jemen zu gehen und dort Dawa zu machen. Dass er was? La ilaha illallah den Menschen dort beibringt. Und ihn, sie dazu aufrufen und so weiter. Und wenn sie es annehmen, ihnen das Gebet direkt zeigen. Das sieht man direkt nach La ilaha illallah, das Gebet. Hm. Und subhanallah, er hat so viele spezielle Sachen, auch später Erzählungen von Leuten, die ihn gesehen haben, und gesagt, was für ein Ausstand und so weiter. Aber was sehr, sehr wichtig ist auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, weißt du es vielleicht, ob er einer der vier ist, von dem man den Koran nehmen sollte?
Oh, das weiß ich nicht, nein.
Dann lassen wir das.
Google doch.
Wir können es googeln.
Nein, schau du nicht. Dreh du weiter, er kann ja nachschauen.
Aber was auf jeden Fall ich mir sicher bin, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass Mu'adh der Wissendste ist über Halal und Haram. Er war derjenige, der spezifisch über Halal und Haram am besten wusste. Das heißt, du musst dir vorstellen, Umar ibn Khattab wurde zum Beispiel ein paar Mal von ihm korrigiert. Und er war sehr, sehr jung. Und subhanallah, er wurde als Führer sozusagen geschickt und so weiter nach Al-Yemen, damit er Da'wah macht. Er kann das sehr gut. Er konnte schon im sehr jungen Alter mit den Nicht-Muslimen debattieren und so weiter. Und das, was ich sehr, sehr inspirierend an ihm finde, das alles, was man über ihn lernen kann, hat er in nur 32 Jahren gemacht. Denn er ist mit 32 gestorben.
Oh, okay, das ist Khudu al-Quran min Arba'a min Ibn Mas'ud wa Abi bin Ka'b wa Mu'adh bin Jabal wa genau. Salim Mawla.
Er war einer der Ansar, er war einer der von denjenigen, die in Medina schon gelebt haben. Er hat den Islam angenommen, als junger Mann. Und subhanallah, das ist unglaublich. Ich stelle mir so vor, du bist in einer Stadt und du hast halt eine Freundin, dein Umfeld und dann kommt ein Prophet, du nimmst sofort den Islam an und dann bist du so inspirierend, dass du der Beste wirst, besser als andere große Sahaba, ja. Im Verstehen von Halal und Haram. Sein Fiqh war so entwickelt. Er hat alleine gelebt.
Fiqh heißt Verständnis vom Wissen.
Ja, genau, genau. Fiqh heißt sozusagen das Verständnis über die Angelegenheiten der Religion. Und soweit das, er hat mit Abdullah ibn Mas'ud gelebt. Abdullah ibn Mas'ud, wir wissen, was für ein gewaltiger Sahabi das ist. Und die haben zusammen gelebt und die haben zusammen noch Qiyamul Layl gemacht, die haben zusammen gelernt, die haben zusammen sich inspiriert, die waren noch beide nicht verheiratet. Und wenn man sieht, da zeigt uns wieder auf, deine Gesellschaft oder besser gesagt, dein Umfeld macht dich sehr aus. Die Person, mit der du am meisten bist, du wirst wie diese Person sein. Wenn du es nicht schaffst, diese Person so zu inspirieren, dass sie sein wird wie du, wird es umgekehrt sein.
Ja.
Und aus ihm konnte ich bisher sehr viele Lehren ziehen. Alhamdulillah, und da sieht man, Allah hat eine Weisheit dahinter, dass ich den gleichen Namen habe wie ihn. Nicht, dass ich so werde vielleicht wie ihn, aber dass ich mich inspirieren lasse von ihm. Dass
ich mich inspirieren lasse. Diese Folge anschauen.
Ich möchte noch anmerken, Allah sagt, über Al-Muqarrabun, das sind so eine von drei Gruppen, die beste Gruppe von den drei Gruppen, die er in Surat Al-Waqi'ah erwähnt hat. Al-Sabiqun, Al-Sabiqun, Ulaik Al-Muqarrabun. Und über denen sagt er, also die Al-Sabiqun sind...
Vorauseilenden, genau, immer vorauseilenden mit den guten Taten. Genau. Immer die Ersten sind, sie sehen eine Möglichkeit zu spenden, sie spenden.
Absolut.
Sie warten nicht, bis jemand sagt, und sie überlegen nicht, sollte ich, sie sehen die Möglichkeit, zack.
Allah, genau, und das ist die beste Gruppe von den drei, die Allah jetzt erwähnt hat. Und Sheikh Sharawi, ich liebe seinen Tafsir, so viel ich mich noch erinnern kann, hat er gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja am Schluss, sie sind Thullatun min al-awwalin, das heißt eine Menge in dem Sinn, von den Ersten, oder? Salaf, Sahaba, so wie ich weiß, Gefährten, logischerweise sind das die besten Menschen, daher werden sie auch
und viele von ihnen gehören auch zu den Vorauseilenden.
Genau, und meine ich, also die viele von den Ersten, also der Salaf, die zum Beispiel Sahaba, Gefährten und so, gehören zu den Vorauseilenden. Und dann noch ganz wichtig, wa qalilun min al-akhirin, er sagt, und wenige von den Letzteren. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, dass irgendeiner von der heutigen Zeit irgendwie mit einem Sahabi wirklich im Verdaus vereint wird, oder? Oder nicht Verdaus, in der Jannah vereint wird, in der gleichen Stufe.
Da fällt mir ein Hadith ein und die Kamera ist, glaube ich, ausgegangen.
Nicht so schlimm, kannst du weiter. Sprich zu dieser Kamera hier.
So, ich bin in gleich Folge.
Sprich zu dieser Kamera.
Sehr wichtig. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Sahaba gesagt, dass es Menschen geben wird, ihre Taten werden 50 zählen und die Taten der Sahaba 1. Und dann haben die Sahaba gesagt, ja Rasulullah, unsere 50, ihre 1. Ich habe gesagt, nein, nein, umgekehrt. Ihre 50, eure 1. Wieso? Weil diese Zeit so stark mit Fitna sein wird.
Allah,
weil es schwieriger ist. Wir haben heute vielleicht eine Schwierigkeit, unsere Gebete auszuführen. Wir haben eine Schwierigkeit, zu unserer Religion zu stehen. Aber vergiss nicht, Allah subhanahu wa ta'ala weiß über deine Lage Bescheid. Du wirst fair behandelt. Das heißt, vielleicht heute eine Tat, die du machst, ist wie 50 von den Sahaba. Und deswegen kannst du immer von den Vorauseilenden sein.
Von den Sahaba.
Von den Sahaba.
50 von uns ist Gewalt.
Ja. Deswegen, man darf nie demotiviert sein und denken, ich werde es nicht erreichen können. Allah hat sie als Vorbilder für uns genommen. Nach natürlich dem perfekten Vorbild der Prophet sallallahu alaihi wasallam können wir schauen, wie haben sie auch agiert. Mit ihrem Verständnis sollten wir die Religion erlernen. Denn wenn wir ihr Verständnis anwenden werden, können wir nicht scheitern. Wir werden immer erfolgreich sein, inshallah ta'ala.
Sehr schöne, abschließende Worte. MashaAllah. Wolltest du noch etwas sagen?
Boah, ich kann noch einiges dazu sagen.
Wie du willst.
Aber das machen wir lieber nicht.
Ich denke auch, ja.
Moaz kann entscheiden, ob wir jetzt die Folge beenden, wie und wer das letzte Wort hat.
Falls ihr noch eine hinzufügen habt, von mir ist
gut. Ich habe schon abgeschlossen vor 15 Minuten. Es ist dir überlassen, dein Format.
Nein, also ich freue mich wirklich auf dieses Format. Weil,
absolut.
Ja. Also das Ziel ist nicht, dass es diese Dreierkonstellation gibt.
Sondern?
Dass auch andere Gäste kommen, die an meinem, in meinem Platz sitzen. Schau, also auf meinem Platz sitzen, wo ich gerade sitze.
Ja.
Ja.
Interessant. Gut.
Aber geplant ist, dass ihr zwei hauptsächlich, inshallah.
Inshallah, Bruder, schaffen wir. Aber inshallah auf Schweizerdeutsch. Nein, Spaß. Nee, wieder. Auf Deutsch. Inshallah. Ist halt so.
Ich sag noch ein fürs Zuhören.
Beende es mal. Ist das deine Beendung?
Ja. Du musst
aber beenden. Was ist die beste?
Du musst sagen. Zum Beispiel.
Komm, bring den Leuten was bei.
Ja.
Was ich immer mache, zu Beginn, zum Ende der Folge. Das mache ich nicht aus Spaß oder einfach nur, wie es schön ist, weil das ist der beste Gruß und.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam
wa rahmatullahi wa barakatuh.
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم